Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Josephine Schulz. Hallo. Kurz vor Semesterstart, da herrscht normalerweise ein extremer Run auf WG-Zimmer in den Studentenstädten. Jetzt allerdings, und das liegt natürlich an Corona, gibt es zum Beispiel in Berlin sogar Leerstand in Studentenwohnheimen. Das ist gleich ein Thema bei uns. Außerdem sprechen wir mit einer Vertreterin der Hamburger Verbraucherzentrale darüber, welche finanziellen und rechtlichen Fragen man zum Start von Studium oder Ausbildung auf jeden Fall klären sollte. Und wir gucken nach Brandenburg in die Lausitz, wo der Aufbau einer Medizinuni helfen soll, den Strukturwandel zu meistern. Wenn Deutschland in den nächsten Jahren aus der Kohleverstromung aussteigt, dann hat das für die Kohleregionen natürlich Konsequenzen. Da fällt dann erstmal eine ganze Industrie und damit natürlich auch Jobs und Perspektiven weg. Und um Alternativen aufzubauen, bekommen die Länder finanzielle Hilfen. Brandenburg will damit unter anderem eine Uniklinik in Cottbus aufbauen. Das finden auch viele eine ziemlich gute Idee. Aber es gibt auch Warnungen, nämlich dass das nachhaltig zu teuer werden könnte. Christoph Richter über den Stand der Diskussion.
Es ist ein ambitionierter Plan. Das Land Brandenburg will eine eigenständige Uniklinik in Cottbus schaffen. Die Anschubfinanzierung von 650 Millionen Euro soll aus dem Strukturhilfetopf für den Kohleausstieg kommen. Für Götz Brodermann, den Geschäftsführer und ärztlichen Direktor des Kaltim-Klinikums in Cottbus, genau der richtige Weg.
Cottbus soll zum Wissenschaftsstandort ausgebaut werden. Und da passt natürlich die Medizinerausbildung, eine medizinische Hochschule, wie die Faust aufs Auge.
Mit dem Standort Cottbus würde das Land Brandenburg neben der privaten, kommunal getragenen und staatlich anerkannten medizinischen Hochschule Brandenburg mit Sitz in Neuruppin und Brandenburg an der Havel damit eine zweite medizinische Fakultät bekommen. Und das würde das Image des Landes aufwerten, sagt noch Brodermann, der zuvor der ärztliche Leiter des Klinikums München-Schwabing war.
Das frühere Konzept, das man noch kennt von nach der Wendezeit, dass die Mediziner für Brandenburg an der Charité ausgebildet werden sollen, ist aus unserer Sicht nicht aufgegangen. Wir brauchen eine Medizinerausbildung in der Fläche und versprechen uns da relativ viel davon.
Dass eben ausgebildete Medizinerinnen und Mediziner am Ende im Land Brandenburg bleiben. Den Ärztemangel kompensieren, die Zeichen der Zeit dafür stehen günstig, denn aus dem 40-Milliarden-Paket des Bundes für den Kohleausstieg bekommt die Lausitz und damit auch Cottbus die nächsten 20 Jahre jährlich 180 Millionen Euro. Die Entscheidung für eine Medizinerfakultät sei daher genau richtig, sagt Erik Sturm, der SPD-Fraktionschef im Brandenburger Landtag.
Und diese Chance, jetzt auch eine Universitätsmedizin in der Lausitz aufzubauen mit entsprechender Unterstützung, ist doch eine, die man ergreifen muss. Und das heißt natürlich dann auch, dass man sich dann in der Folge auch entsprechend engagieren muss.
Denn die Medizinerausbildung kostet viel Geld. Mit einer einmaligen Investition ist es nicht getan, um sie am Laufen zu halten. Und genau deswegen gibt es bereits warnende Stimmen. Einer der Kritiker ist Oliver Günther, der Präsident der Universität Potsdam.
Über die Strukturstärkungsmittel, die vom Bund in die Lausitz fließen, lässt sich ein Starterpaket schnüren, womit dieses Projekt auf Kurs gebracht werden kann. Aber danach kostet sowas natürlich jedes Jahr Geld. Eine eigenständige medizinische Hochschule ist unter 150 Millionen Euro nicht zu haben. Das ist eine Größenordnung, die aus dem gegenwärtigen Hochschulhaushalt des Landes Brandenburg in keiner Weise darstellbar ist.
2011 warnte bereits der Verband der Universitätskliniker Deutschlands, dass die Länder mit dem Unterhalt der Hochschulmedizin weit überfordert seien. Das treffe besonders auf ärmere Länder zu, hieß es damals. Eine Diagnose, die heute noch aktuell sei, sagt Oliver Günther, der Potsdamer Unipräsident. Eine Neugründung einer Uniklinik auf der grünen Wiese sei für das Land Brandenburg unverantwortlich. Der Gegenvorschlag, zusammen und im Verbund mit der Medizinischen Hochschule Brandenburg, der Uni Potsdam, der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg, der Health and Medical University in Potsdam und den Krankenhäusern im Land, sollte man eine einzige Unifakultät schaffen, die am Ende gute Chancen habe, im Konzert der anderen Unikliniken bundesweit mitzuhalten. Und das sei für das Land Brandenburg relativ kostengünstig zu haben, meint Günther.
In meiner Lösung wären das vielleicht 50 Millionen Euro zusätzlich, während eine eigenständige medizinische Hochschule eben dreimal so viel kosten würde.
Götz Brodermann, der Geschäftsführer des Karl-Thiem-Klinikums in Cottbus, widerspricht. Seinen Rechnungen zufolge koste ein Uniklinikum in der Lausitz jährlich dem Land statt der 150 Millionen Euro nur 60 bis 80 Millionen Euro. Und zu welchen Schlüssen kommt das Wissenschaftsministerium? Ministerin Manja Schüle, SPD, wollte sich zur Finanzierbarkeit einer eigenständigen Medizinerfakultät in Cottbus nicht äußern. Derzeit gäbe es nichts zu sagen, so ein Ministeriumssprecher gegenüber dem Deutschlandfunk.
Das Für und Wider einer eigenen Uniklinik in Cottbus und auch der Wissenschaftsrat wird dann sicher ganz genau hinschauen, um zu sehen, ob dort in Cottbus vergleichbare Standards wie bei anderen Universitäten eingehalten werden. Bald startet das neue Semester und da ist jetzt im Sommer immer so die Zeit, wo viele Studis eine Wohnung oder ein WG-Zimmer suchen. Vor allem in Großstädten mit angespannten Wohnungsmärkten ist das allerdings ziemlich schwierig. Da werden dann teilweise für winzige Zimmer utopische Preise verlangt oder auf WG-Annoncen bewerben sich dann manchmal mehrere hundert Leute. So ist das jedenfalls normalerweise, aber jetzt in Corona-Zeiten gibt es in Berlin auf einmal Leerstand in einigen Studentenwohnheimen. Anja Nils berichtet.
Die eigene Studentenbude kostet 300 Euro, ist 13 Quadratmeter groß. Eine Wohnküche und das Bad teilt sich Helene Bardella mit einer Handvoll Kommilitonen aus aller Welt. Ihre neue Heimat in einem der denkmalgeschützten weiß-grauen 50er-Jahre-Häuser im Studentendorf Schlachtensee ist gar nicht weit von ihrem Elternhaus in Potsdam. Es gibt eine Bibliothek, ein Waschcenter, einen Fitnessraum und ein Kulturhaus. Hier eine Unterkunft zu finden, wäre noch vor einem halben Jahr undenkbar gewesen. Für Helene ist der Mietvertrag jetzt wie ein Sechser im Lotto.
Ich studiere Biochemie und das heißt, ich habe relativ wenig Zeit eigentlich, einen Job zu haben. Deswegen konnte ich mir eine richtige Wohnung nicht wirklich leisten. Und das hier ist für einen Studenten verhältnismäßig sehr, sehr billig. Und dafür bekommt man eigentlich alles. Also Möbel waren da, ich muss mich um fast gar nichts kümmern, muss nur meinen eigenen Raum sauber halten. Sehr, sehr angenehm. Es war deshalb ein bisschen einfacher, weil natürlich wegen Corona relativ viele Leute nach Hause gegangen sind.
Beziehungsweise, weil viele auch gar nicht erst gekommen sind. Von 900 Wohneinheiten im Studentendorf Schlachtensee sind zurzeit gut 170 frei. Und das in einer Stadt, wo Studierende normalerweise händeringend Wohnraum suchen, sagt Petra Resig von der Genossenschaft Studentendorf Schlachtensee, die Anlage betreibt.
Wir hatten die Anzahlung, wir hatten alles. Und dann natürlich hieß es, wir können nicht kommen, wir dürfen nicht einreisen, wir dürfen nicht ausreisen. Die Universitäten haben uns geraten, nicht zu kommen. Meine Heimatuniversität lässt mich nicht mehr gehen. Und wir haben eben zum großen Teil Erasmus-Studierende, also Programmstudierende, die dann einfach nicht kommen konnten.
Im auch von der Genossenschaft betriebenen Studentendorf Adlershof im Berliner Südosten gibt es ebenfalls Leerstand. Genauso wie in den Wohnheimen des für 20 Berliner Hochschulen zuständigen Studierendenwerks. Für die Genossenschaft Studentendorf Schlachtensee ist die Situation existenzbedrohend. Die Mitarbeiter machen Kurzarbeit und es sind 500.000 Euro Schulden aufgelaufen. Vorstand Andreas Bartz versucht nun kreativ, den Leerstand zu beseitigen. Zum Beispiel durch die Unterbringung von jungen Auszubildenden und mit einem Frühbucherrabatt für Studierende des kommenden Wintersemesters.
Bucht euch einen Flieger, kommt nach Berlin. Der Sommer in Berlin ist auch schön, weil wir ja nicht genau wissen, was im Herbst passiert. Sind die Grenzen wieder zu? Sind die Corona-Regeln dann wieder verschärft? Wir haben jetzt gerade die Chance, dass sie alle kommen können, weil die Plätze da sind. Dann müssen sie möglicherweise in Quarantäne. Auch das könnten wir hier organisieren, dass wir sagen, wir machen Quarantäne-WGs. Dann müssen wir gucken, wie das mit der Versorgung dann funktioniert. Die müssen natürlich natürlich dann alle anfänglich auch einen Test machen und sind dann auch, wenn dann 6 immer aus verschiedenen Ländern einreisen, sind sie in einer Wohnung zusammen und müssen dann auch die Quarantänezeit zusammen verbringen. Das ist die Bedingung, aber wir könnten das organisieren.
Kämpferisch war man schon immer im Studentendorf Schlachtensee, dem vielleicht bekanntesten Studentendorf Deutschlands oder sogar Europas. Das Dorf im Berliner Südwesten war ein Geschenk der amerikanischen Regierung als Wohnstätte für die Studenten der nahegelegenen Freien Universität Berlin. Es gilt als eine der Keimzellen politischen Lebens der 68er Studentenbewegung. 1959 wurde es eröffnet. Zur Jahrtausendwende sollte es wegen fortschreitenden Verfalls abgerissen werden. Dagegen wendeten sich die Bewohner und gründeten eine Genossenschaft, die das Dorf seitdem zu neuem Leben erweckt hat. Dass es hier fast nur Wohngemeinschaften und normalerweise 80% ausländische Studierende gibt, hat seinen Grund.
Die Idee ist, dass die Menschen hier Demokratie lernen. Also das ist ja eines der großen bundesrepublikanischen Demokratieprojekte. Und hier sollen sich Leute aus der ganzen Welt treffen, sollen voneinander lernen, sollen Sprache lernen, sollen Kultur voneinander lernen, wie man auf ganz unterschiedliche Art ein bestimmtes Gericht kocht. All das gehört eben auch dazu und sollen dann möglicherweise als erwachsene Menschen hinaus in die Welt gehen und ihren Weg gehen.
Zurzeit gibt es wegen Corona aber mehr deutsche Interessenten als ausländische. Marchal Odilov stammt aus Russland, studiert im 3. Semester Informatik und wohnt seit November hier im Studentendorf. Während der Corona-Zeit ist er einfach hier geblieben.
Ich habe schon in Moskau State University studiert. Ich wollte hier einfach weiter studieren. Hier ist, wenn man mit anderen Studenten lebt, das wirklich gut. Also jeden Tag, also Party, das ist wirklich gut. Also ja, wenn man auch allein wohnt, das ist manchmal ein bisschen langweilig. Aber hier jeden Tag Party mit anderen Studenten kennenlernen, viele Freunde haben hier. Ja, das ist gut auch.
Gerade erst sind 2 der Wohnhäuser für Studierende aufwendig saniert worden. Die Zimmer der 6er-WGs sind fix und fertig möbliert. Die Edelstahlküchen blitzen nagelneu. Im Bad riecht es noch nach frischer Farbe. Jetzt warten die Unterkünfte dringend auf neue Bewohner.
Der Beitrag von Anja Nehls. Ja, eine Wohnung zu finden, das ist ein ganz wichtiges Thema, um das sich Menschen jetzt zum Start von Studium oder Ausbildung kümmern müssen. Die Ausbildung hat bei vielen schon angefangen. Demnächst geht es dann auch an den Fachhochschulen und Unis wieder los. Und da kommen dann auch noch eine ganze Reihe weiterer organisatorischer und bürokratischer Fragen auf einen zu. Also zum Beispiel, wie finanziert man sich? Wie läuft das mit der Krankenversicherung? Muss ich Steuern zahlen und so weiter? Und wenn man vielleicht gerade aus der Schule kommt oder vorher noch zu Hause gewohnt hat, dann kann das alles ganz schön überfordernd sein. Die Verbraucherzentrale hat genau zu solchen Fragen einen Ratgeber herausgegeben und mit der Finanzexpertin der Verbraucherzentrale Hamburg, Kerstin Becker-Eiselin, wollen wir jetzt nochmal die wichtigsten Fragen besprechen. Hallo Frau Becker-Eiselin.
Guten Tag.
Was sind denn jetzt für angehende Azubis oder Studierende die allerwichtigsten Dinge, die man jetzt zum Start auf jeden Fall geklärt haben sollte?
Also auf jeden Fall muss man sich als allererstes um den Krankenkassenstatus kümmern. Also bin ich familienversichert, brauche ich eine eigene Krankenkasse, muss ich mir möglicherweise eine neue suchen. Das Zweite ist, man bekommt ja eine Ausbildungsvergütung zum Beispiel, man braucht ein Konto. Und das, was dann drumherum ist, Wohnung, sonstige, wie bekomme ich mein Geld, das wird sich dann mit der Zeit ergeben, denke ich.
Geld ist ja ein wichtiges Thema, also Ausbildungsgehälter sind oft nicht besonders hoch, auch BAföG für Studierende ist nicht unbedingt üppig. Was sind da so Ihre Tipps? Also wie schafft man es finanziell über die Runden zu kommen? Wo kann man vielleicht Geld sparen? Wo hat man möglicherweise noch Anspruch auf andere Geldquellen?
Also für Auszubildende gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit der Berufsausbildungshilfe. Muss man sich erkundigen, ob man darunter fällt. Gibt es Grenzen? Die ist besonders interessant für junge Menschen, die von zu Hause ausziehen, weil sie zu Hause bei ihrem Auszubildenden vor Ort keine Möglichkeit haben, eine Ausbildung zu finden. Und bei den Studenten ist es natürlich so, da gibt es BAföG, da kann man schauen, ob man möglicherweise doch Anspruch auf BAföG hat. Aber man kann sich zum Beispiel auch für diverse Stipendien bewerben. Da gibt es viele Möglichkeiten, um da nochmal an Geld zu kommen.
Und wie ist es mit der Steuererklärung? Lohnt es sich auch als Azubi oder als Studierender eine Steuererklärung zu machen? Kann man da noch irgendwas zurückbekommen?
Also Steuererklärungen sind in der Regel sinnvoll, muss man mal sagen, vor allem bei Auszubildenden, weil die häufig auch noch irgendwelche Nebenkosten haben, insbesondere bei Auszubildenden, die vielleicht eine duale Ausbildung machen, die vielleicht dafür sogar noch Geld bezahlen müssen. Also das lohnt sich. Bei Studierenden hängt das ganz stark davon ab, was sie für einen Status haben und was sie als Nebenjob sozusagen neben dem Studium noch haben.
Ein Thema in dem Ratgeber sind ja auch Versicherungen. Jetzt ist es so, wenn man vorher vielleicht zur Schule gegangen ist, bei den Eltern gewohnt hat, war man in der Regel über die Eltern mitversichert, musste sich da keinen großen Kopf machen. Wie ist das jetzt zum Start von Ausbildung oder Studium? Um welche Versicherungen sollte ich mich kümmern?
Also nochmal, wie schon eben gesagt, die Krankenkasse ist ein Thema, um das man sich kümmern muss. Es könnte sein, dass man als Student zum Beispiel familienversichert ist. Als Auszubildender hat man in der Regel eine eigene Versicherung. Manchmal ist es aber auch hier möglich. Und typischerweise ist die Haftpflichtversicherung eine, die bis zum Ende der ersten Ausbildung bezahlt. Das kann Ausbildung im klassischen Sinne sein, das kann aber auch ein Studium sein. Also bis zum Ende der ersten Ausbildung ist man über die Eltern versichert. Man sollte aber auf jeden Fall einmal in die Bedingungen reinschauen, welche zeitlichen Begrenzungen es bei dem Vertrag der Eltern gibt.
Und Stichwort Altersvorsorge, das kommt auch im Ratgeber vor. Ist das was, worum man sich schon zu diesem frühen Zeitpunkt Gedanken machen muss?
Ja, aber ist die Antwort. Sie sollten sich neben der Haftpflichtversicherung mal mittelfristig damit auseinandersetzen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Das gehört auch zur Vorsorge und das ist im Grunde das erste Puzzleteilchen einer Vorsorge, einer Altersvorsorge. Die zahlt nämlich dann, wenn ich irgendwann so krank werde, dass ich nicht mehr mein Geld selber verdienen kann. Und würden wir auch jedem, der sozusagen mit dem Gedanken Altersvorsorge ist, sparen oder irgendwo Geld anlegen ist, das würden wir jedem zuerst raten. Was die eigentliche Vorstellung von Altersvorsorge Geld sparen angeht, würde ich sagen, da ist es noch zu früh. Man sollte auf jeden Fall nicht irgendwelche langfristigen Ziele ansparen, wenn kurzfristig was, die Waschmaschine geht mal kaputt, das muss man reparieren, das muss man bezahlen können. Dafür sollte man ein bisschen Geld an der Seite haben, aber jedenfalls nicht für langfristige Sparziele. Jedenfalls dann, wenn das Salär doch sehr, sehr knapp ist.
Kerstin Becker-Eiselin von der Verbraucherzentrale Hamburg mit Tipps zum Studien- und Ausbildungsstart. Vielen Dank für das Gespräch. Über den Start von Studium und Ausbildung haben wir gerade schon gesprochen, aber es gibt natürlich auch weitere Möglichkeiten, wie man den eigenen Ausbildungsweg gestalten kann, zum Beispiel das Abi nachmachen, wenn man es aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, an der Schule nicht gemacht hat. Abi auf dem zweiten Bildungsweg, dafür gibt es dann zum Beispiel sogenannte Weiterbildungskollegs und wie die funktionieren, das hat sich Esther Körfgen in Köln angeguckt.
Seid ihr bereit?
VWL-Leistungskurs im Köln-Kolleg. Ungefähr ein Dutzend Studierende sitzen hier, alle zwischen 20 und 30 Jahre alt. Heute sind sie in Teams eingeteilt und treten in einem selbst erstellten Quiz gegeneinander an.
Okay, so, Gruppe B ist dran.
Nennen Sie zwei maßgebliche Kritikpunkte an der nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik.
Naja, also der Staat kann halt nur antizyklisch eingreifen.
VWL ist hier neben Soziologie ein reguläres Schulfach. Ansonsten gibt es im Köln-Kolleg genau die Fächer, die es in der Oberstufe einer regulären Schule auch gibt. Und auch das Kurssystem und die Prüfungen sind die gleichen wie auf der Regelschule. Salvatore Ceravolo gehört zu denen, die hier ihr Abi nachholen wollen. Er war früher an einer Waldorfschule und hat nach der Fachhochschulreife abgebrochen.
Der große Plan war auch, dass ich da mein Abitur machen sollte. Allerdings kamen dann einige private Sachen hinzu. Und dann habe ich dann damals gesagt, okay, ich steige dann hier aus, bin dem Ruf meines Onkels in den Familienbetrieb gefolgt. Habe dann aber festgestellt, dass das absolut nicht die Richtung ist, in die ich gehen möchte. Und habe mich dann praktisch nach meiner zweijährigen Schmerzkrankheit dann besonnen und habe gesagt, okay, ich schlage jetzt den Weg ein, den ich mir vorher vorgenommen hatte. Und ich muss sagen, ich fühle mich jetzt auch wesentlich reifer und sicherer in dieser Sache.
Im Gegensatz zu früher weiß der 24-Jährige jetzt, um was es geht. Er ist motivierter als früher und hält durch. Und das sei auch nötig, meint er, nicht nur für den regulären Schulbesuch, der jeden Tag von morgens bis nachmittags dauert. Auch am Wochenende geht er nochmal den Stoff durch, um am Ball zu bleiben.
Wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt mal 14 Tage nichts, ich habe 6 Stunden Latein die Woche, da geht richtig Stoff mal runter und dann fehlen mir 12 Unterrichtsstunden, das ist eine Katastrophe. Das dann wieder reinzuholen im laufenden Stoff, das ist schwer.
Da Salvatore schon das Fachhochschulabi mitgebracht hat, braucht er auf dem Kolleg statt normalerweise 6 nur 4 Semester, um das Abi nachzuholen. Für Salvatore ist klar, dass er anschließend studieren möchte, Geschichte oder Psychologie, mal schauen. Hauptsache etwas lernen. Er hat am Köln-Kolleg regelrecht Lust darauf bekommen.
Also es gibt wirklich kein Fach, von dem ich sage, möchte ich nicht. Zum Beispiel Mathe war früher immer mein Angstfach. Ne? Also das ist mein, ich will ich nicht. Da bin ich zur Frau Westerminis ins Mathe-Café gegangen, war da auch regelmäßig und die Frau hat mir dort aufgeschrieben, PQ-Formel. Und das sind teilweise erdrutschartige Bewegungen, die sich da auslösen.
Die Studierenden erhalten eine Menge Unterstützung auf dem Kolleg, zum Beispiel im Mathe-Café, in dem man bei einer Tasse Kaffee dem Mathe-Lehrer ein Stündchen lang Fragen stellen kann. Das Gleiche gibt es für Latein und Englisch. Außerdem hilft ein Schulsozialarbeiter bei Problemen. Dazu kommen spezielle Deutschkurse für Studierende mit Migrationshintergrund und verschiedene Vorkurse zum Auffrischen des Schulstoffs. Schließlich ist die Schulzeit für die meisten schon lange her. Die Voraussetzungen, um am Köln-Kolleg lernen zu dürfen, ein Schulabschluss und Berufserfahrung, erklärt die Schulleiterin Astrid Köblinger.
Also Schulabschluss reicht auch der Hauptschulabschluss, nur dauert es dann länger. Derjenige müsste dann in den Vorkurs. Und ansonsten muss er eine 2-jährige Berufserfahrung haben. Aber da erkennen wir sehr viel an, zum Beispiel arbeitssuchend oder zum Beispiel Haushaltsführung oder Pflege eines Angehörigen, Ehrenamt.
Wer das Köln-Kolleg besucht, bekommt ab dem ersten Semester Schüler-BAföG. Wer dagegen auf ein Abendgymnasium geht, erhält in der Regel erst ab dem 4. Semester BAföG.
Hier die X-Achse soll die Straße sein.
Ortswechsel, 8 Uhr abends. Matheunterricht am Abendgymnasium Köln. Im Unterschied zu einem Kolleg kommen diejenigen hierher, die tagsüber arbeiten gehen.
Minus 25 mal minus 45.
Der Jüngste hier ist 19, der Älteste kurz vor der Rente. Und mittendrin sitzt Benas.
Hier ist im Sommer, wenn abends schönes Wetter draußen ist, alle treffen sich, gehen aus, dann ist das halt Überwindung.
Die 42-Jährige arbeitet in der Flüchtlingshilfe und möchte später Sozialarbeit studieren, um in ihrem Beruf weiterzukommen. Für sie wäre es nicht möglich, tagsüber ein Kolleg zu besuchen, weil sie dann ihren Job verlieren würde. Deshalb drückt sie jeden Abend die Schulbank nach der Arbeit.
Vollzeit, ja. Ich habe ungefähr 3 Jobs im Moment. Bin auch heute seit 6 Uhr morgens bis 18 Uhr arbeiten gewesen und ich versuche auf jeden Fall regelmäßig da zu sein.
Der Unterricht am Abendgymnasium dauert täglich von 6:30 bis 9:30. Das sind nur 4 Zeitstunden, deutlich weniger als an der Regelschule und auch am Kolleg. Der Unterrichtsstoff muss also ordentlich komprimiert werden. Dran zu bleiben erfordert viel Disziplin, besonders nach einem regulären Arbeitstag. Aber Benas hat ein Ziel, für das sie sich aufrafft.
Wenn man das gemacht hat, dann ist man auch mit sich zufrieden. Dann weiß man, okay, ne, ich hab's durchgezogen.
Das war Campus und Karriere für heute. Nach den Nachrichten geht's gleich weiter mit Corso Kunst und Pop. Und da dann unter anderem mit der Frage, warum RegisseurInnen von Serien eigentlich so wenig beachtet werden. Ich bin Josephine Schulz. Tschüss und danke fürs Zuhören.